Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Wie ihr hört, die Stimme ist die gleiche, die Art und Weise der Begrüßung ist auch die gleiche, die Situation ist ein bisschen anders und ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Meine Lisa ist auch dabei. Hallo Lisa.
Hallo Kathi. Wir waren jetzt sehr lange weg vom Fenster.
Oh ja, das war wirklich lang. Länger als versprochen, weswegen wir schon jetzt gerade beschlossen haben. Wir versprechen euch in unserem Podcast einfach nichts mehr, weil offensichtlich können wir es nicht unbedingt gut einhalten.
Ja, es wäre besser, wenn wir keine Versprechungen mehr machen.
Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall auch weniger enttäuscht sein. Aber wir hatten ja zwischendrin eine Folge gebracht, mehr oder weniger. Das waren Jörg und Ilki vom Die 50s Podcast und ich fand, die beiden haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken dafür, dass sie ein bisschen bei uns eingesprungen sind, uns eine Folge abgenommen haben und ja, euch ein bisschen das Warten erleichtert haben. Ich hoffe, euch hat das auch entsprechend gefallen. Ein paar Resonanzen gab es ja tatsächlich, da war ich auch sehr überrascht von und habe mich da auch sehr gefreut. Ich habe das freudestrahlend auch weitergeleitet. Und ja, die Freude bei Jörg und Ilka war groß. Und ja, warum ihr von uns nichts gehört habt. Also wir hatten ja gesagt, wir werden umziehen. Mittlerweile sind wir umgezogen. Das Ganze genau. War ein bisschen stressiger als erwartet.
Ja, wir hatten alle Hände voll zu tun und wir hatten beide Internetprobleme. Oh, weswegen ja. Wir auch nicht so viel an unseren PCs sein konnten.
Das ist richtig. Also bei mir ist das Internet halt permanent abgestürzt und bei dir, Lisa, gab es nicht mal Internet.
Ja, ich hatte erst gar keinen Internetvertrag bekommen. Das war auch sehr schön.
Ja, ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, du hast keinen Internetvertrag bekommen, nicht weil du, weiß ich nicht, wie verschuldet bist oder irgendwas, um das hier gleich mal klarzustellen. Nein, es ist der Vermieter gewesen und die größte Telefonfirma in Deutschland, die offensichtlich viel zu wenig Internetports an Ort und Stelle verbaut haben. Und damit war für dich kein Port frei. Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich unglaublich.
Das ist richtig. Und man muss dazu sagen, dass der Port immer noch nicht frei ist, sondern ich jetzt eben einen LTE-Router habe.
Ja, dank einer anderen relativ großen Internetfirma, Internet- und Telefonfirma, die es aber wenigstens hinbekommen haben, was mich sehr freut und was uns die Möglichkeit gibt, heute hier für euch wieder was aufzunehmen. Und damit würde ich auch sagen, wir fangen jetzt auch so langsam mal an, weil wir sind hier nicht zum Schnacken, wir wollen euch was erzählen, genau. Aber nicht nur unser Leben und nebenbei. So.
Wir dürfen heute nämlich gar nicht so viel drumherum reden. Weil du, Kathi, hast nämlich einen riesig großen Fall.
Das ist richtig. Also, wir haben heute True Crime. Das heißt, es ist ein wahrer Fall. Mich persönlich hat er ein bisschen aus den Socken gehauen. Mich persönlich hat er auch sehr lange beschäftigt, muss man dazu sagen. Ich habe an dem wirklich sehr lange gebraucht, diesen zu bearbeiten. Aber ich habe es geschafft und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir jetzt langsam, aber sicher auch direkt damit an, oder?
Ich bin schon mega gespannt. Ich weiß nämlich nicht, worum es geht.
Sehr gut. Dann lass dich überraschen. Es ist traurig, es ist wild, es ist verrückt und nicht nachzuvollziehen. Also, lasst uns eine Reise in einen Fall machen, welcher nicht nur Fragen, sondern auch Trauer zurücklassen wird. Die Geschichte führt uns nach Darden, Tennessee und es ist ein Mittwoch, der 13. April 2011 und für die meisten von uns ein ganz normaler Tag. Wir befinden uns in dem Haus der Familie Bobo, Mutter Karen, Vater Dana, der Sohn Clint und die Tochter Holly Lynn wohnen hier zusammen mit einem kleinen Hund. Es ist ein schönes, typisches amerikanisches Haus mit einem großen Grundstück, einer großen und langen Auffahrt und einem Wald hinter dem Haus. Mutter Karen ist Grundschullehrerin, Clint, der Sohn der Familie, möchte Sozialarbeiter werden und jobbt neben der Schule in Teilzeit in einem Pflegeheim. Lange blonde Haare, strahlend blaue Augen und ein mitreißendes Lächeln und schlank. Das ist es, womit man Holly beschreiben würde, wenn man sie auf Bildern sieht. Holly ist eine zielstrebige und fleißige junge Frau. Mit 20 Jahren weiß Holly ganz genau, was sie später einmal beruflich machen möchte und weiß, was sie dafür tun muss. 2009 hatte sie sich nach ihrem Highschool-Abschluss deshalb an einer Krankenpflegeschule eingeschrieben. An diesem Tag steht Holly bereits um 4.30 Uhr auf, um für die Krankenpflegeprüfung noch einmal zu lernen und optimal vorbereitet zu sein. Ihr Vater Dana stand kurz nach ihr auf, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Er sprach noch ein paar Minuten mit Holly, legte ihr etwas Geld zum Tanken auf den Küchentisch, wünschte ihr einen tollen und erfolgreichen Tag und verabschiedete sich mit den Worten "Love you" von seiner Tochter und fuhr gegen 5.30 Uhr zur Arbeit. Das war auch ungefähr die Zeit, als Karen dann aufstand und sich ebenfalls für die Arbeit fertig machte. Als sie in die Küche kam, saß Holly dort und war noch immer sehr in ihrem Lernstoff vertieft. Karen packte ihr das Frühstück, das Trinken und auch das Geld ein, wünschte ihr ebenfalls einen tollen Tag und verließ das Haus. Auf dem Weg zur Arbeit rief Holly dann bei ihrer Mutter an, weil Hollys Freund, Drew, zuvor anrief und erzählte, dass Hollys Cousin ihn und seinen Vater vom Grundstück der Großmutter jagen wollte, wo die zwei aber die Erlaubnis hatten, dort Truthähne zu schießen. Karen rief daraufhin bei Hollys Großmutter an, um den Sachverhalt zu klären und mitzuteilen, dass das alles seine Richtigkeit hatte. Danach rief Karen bei Holly an, um sie zu beruhigen und auch ihr zu versichern, dass alles in Ordnung und geklärt sei. Dass dieses Telefonat das letzte sein wird, was Holly und ihre Mutter miteinander besprechen können, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Gegen 7.40 Uhr hört der Nachbar James Barron Geschrei vom Haus der Bobos, sah aber nichts. Er hörte, wie eine Frau ruft, "Stop! Stop! No! No!" Zunächst denkt er sich, dass ein paar Leute vielleicht rumalbern. Dann sieht er aber die Reaktion seiner Hunde, welche absolut unüblich ist. Diese kauern auf dem Boden, haben die Ohren angelegt und wimmern. Etwas irritiert über diese Reaktion belädt er seinen Truck weiter und fährt dann mit seiner Frau und seinem Sohn zum Pflegeheim seiner Mutter, um seinen Sohn dort für die Zeit, während sie arbeiten, zu lassen. James Barron ist von dieser Situation aber immer noch so irritiert, dass er seiner Mutter davon erzählt und diese ruft umgehend bei Karen Bobo an, um zu fragen, ob denn zu Hause alles okay ist. Sie glaubt, dass bei den Bobos zu Hause etwas nicht stimmt. In der Zwischenzeit wird Clint, welcher vorher noch geschlafen hatte, von dem Gebell des Familienhundes wach. Normalerweise bellt er zwar alles und jeden an, beruhigt sich aber auch immer recht schnell, dieses Mal jedoch nicht. Deshalb steht Clint also auf, um nachzusehen, was los ist. Er schaut aus dem Fenster im Foyer, sieht aber nichts. Er hört ein Stimmengemurmel, kann aber nicht direkt zuordnen, woher es kommt oder wer es ist. Er sieht aus einem anderen Fenster, bei dem man Richtung Carport blicken kann, und sieht dort zwei Gestalten hocken und reden. Es ist immer noch recht dunkel und daher erkennt er auch nicht so genau, wer das ist, und an den Stimmen erkennt Clint aber, dass es eine Frau und ein Mann sind. Es ist jetzt etwa 7.50 Uhr, weswegen Clint glaubt, dass es sich unter dem Carport um seine Schwester Holly und ihren Freund Drew handelt. Bis auf zwei Wörter, "No, why?", welche von Holly gesagt wurden, verstand er nicht, was gesagt wurde, weil es so ein Gemurmel war. Clint ging davon aus, dass seine Schwester und ihr Freund sich vielleicht gerade stritten. Karen ruft in diesem Moment sehr besorgt zu Hause an, um Clint zu fragen, was da los ist. Clint fragt Karen, "Sag mal, hat Holly heute keine Schule?" Karen: "Doch, Holly hat Schule." Darauf antwortet Clint etwas verwundert, dass Holly aber noch da ist und mit ihrem Freund am Carport steht und sich unterhält. Wissentlich, dass dieser Mann dort bei Holly nicht True sein kann, weil dieser beim Jagen mit seinem Vater ist, ruft Karen sofort die Polizei an. Doch woran sie in diesem Moment nicht denkt, ist die Tatsache, Karen ist in Henderson County. Und deshalb wird sie auch dort mit dem dortigen Revier verbunden. Das Henderson County Police Department ist aber für Darden nicht zuständig und sagt ihr aus diesem Grund, dass sie in diesem Fall nicht nachschauen fahren können. Ihr ist der Ernst der Lage so bewusst, dass sie in Panik aufgelöst zusammenbricht. Nochmal versucht sie zu Hause anzurufen und Clint nimmt ab. Clint erklärt seiner Mutter, noch immer im Glauben, es handelt sich um den Freund seiner Schwester, dass True in kompletter Tarnkleidung und seine Schwester Holly gerade Richtung Wald laufen. Karen unterbricht Clint sofort und sagt, das ist nicht True, erschieß ihn. Später erklärt sie, dass sie in diesem Moment total aufgelöst war und ihr die Nerven durchgegangen sind aus Angst um ihre Tochter und sie wollte einfach, dass ihre Tochter von diesem Mann wegkommt und dass dieser Mann ihre Tochter in Ruhe lässt. Außerdem fordert sie Clint auf, sofort die Polizei anzurufen. Clint geht in sein Zimmer, zieht sich etwas an, nimmt das Jagdgewehr und läuft zum Carport. Dort findet er ein paar Blutstropfen, wo er davon ausgeht, dass True einen erlegten Truthahn dabei hatte und wollte diesen Holly zeigen.
Wie kommt man denn darauf, dass einfach ein Truthahn dabei ist? So aus dem Nichts. Er sieht irgendwo Blut und sagt, oh, und der hat bestimmt einen erschossenen Truthahn dabei.
Ja, das ist richtig. Das war auch so eine Stelle, wo ich wirklich schmunzeln musste, muss ich gestehen. Okay, weiter. Er geht um die Ecke vom Carport und läuft Richtung Wald. Holly und der vermeintliche Drew sind nicht mehr zu sehen. In diesem Augenblick fährt die Mutter des Nachbarn Baron vor und fragt Clint, was da los ist und dass sie Karen über die Schreie informiert hatte. Erst in diesem Augenblick realisiert Clint, dass diese Situation, seine Schwester und dieser Mann, so nicht richtig waren. Er läuft zum Telefon und ruft direkt die Polizei, welche auch etwa 10 Minuten später am Haus der Familie Bobo eintrifft. Kurz darauf kommen auch Mutter Karen und Vater Dana nach Hause. Der Polizei gibt Clint die Beschreibung des Mannes. Etwa 1,77 Meter bis 1,83 Meter groß, etwa 86 Kilogramm schwer, dunkle Haare, welche unter dem Tarnkappenhut hervorkamen und den Nacken bedeckten, kompletter Tarnkappenanzug und ein dunkles, langes Objekt in der Hand, was man zum Rufen von Elchen nutzen würde. Dieser Mann und Holly liefen ruhig nebeneinander in den Wald. Die Polizei forderte daraufhin die Handydaten beim Telefonanbieter an, um so einen möglichen Standort von Holly oder ihrem Handy zu ermitteln. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich Hollys Handy gegen 8.17 Uhr sehr schnell in Richtung Norden bewegte, weshalb davon ausgegangen wird, dass Holly sich zu diesem Zeitpunkt in einem Fahrzeug befand. In einem Waldstück nahe der Interstate 40 bleibt das Handy für etwa 30 Minuten an einem Punkt stehen, bevor es sich dann auf einer anderen Strecke wieder Richtung Süden bewegt. Das letzte Mal lockt sich Hollys Handy um 9.25 Uhr in das Netz ein und wird dann offensichtlich ausgeschaltet. Bei Zeugenbefragungen von Clint, dem Nachbarn James Barron und weiteren in der Nähe befindlichen Personen geben ein Angler und eine andere Frau unabhängig voneinander an, dass sie einen weißen Truck gesehen haben, der sehr schnell aus dieser Gegend wegfuhr. Keiner konnte jedoch den genauen Typen des Wagens oder das Nummernschild benennen. Die Polizei startete nun eine groß angelegte Suchaktion, an der sich auch die Nachbarn und andere Menschen aus der Gegend beteiligten und auch die Familie Bobo suchte mit Freunden und Bekannten mit. Mutter Karen veröffentlichte in diesem Zusammenhang ihre private Telefonnummer, damit jeder, der Hinweise hatte, sich melden konnte und die Polizei darüber informiert werden konnte durch Karen. Ein Tag nach dem Verschwinden von Holly wird etwa 5 Kilometer entfernt vom Haus ihre Brotdose gefunden. Später fand man außerdem einen Kassenbeleg mit Hollys Namen drauf und ein Notizbuch. In der Nähe der letzten Pings ihres Handys fand man die SIM-Karte und unweit davon auch Hollys Handy. Die Polizei nahm als erstes Hollys Bruder Clint ins Visier. Seine Geschichte über die Geschehnisse trafen bei vielen auf Unverständnis und schienen keinen Sinn zu ergeben. Die Frage lautete immer wieder, wieso sind sie nicht eingeschritten? Sie haben es doch gesehen. Clint wurde 2 Lügendetektortests unterzogen, welche er aber bestand. Die Tatsache, dass seine Mutter immer wieder versuchte, ihm klarzumachen, dass der Fremde nicht Hollys Freund war und er die Polizei rufen sollte, dies aber nicht tat, weil er einfach nicht realisierte, was geschah, sorgte auch dafür, dass die Presse sich auf Clint und seine Aussagen stürzte. In den Presseberichten war die Rede davon, dass Clint seine Aussage geändert habe. Dies bestritt Clint aber vehement und sagte immer wieder, dass er von Anfang an immer das Gleiche sagte. Er hätte es wahrscheinlich schneller realisiert und wäre eingeschritten, wenn Holly offensichtlich gezwungen worden wäre, mit diesem Mann mitzugehen, aber sie lief ruhig neben diesen her. Auch fand man bei Clint keinerlei Anzeichen oder Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung, welche eine von ihm ausgeführte Tat hätte bestätigen können. Holly und Clint hatten ein sehr gutes Verhältnis und haben sich sehr gut verstanden. Es gab also auch kein Motiv für Clint, seiner Schwester etwas anzutun. Der Nachbar James Barron wurde ebenfalls ins Visier genommen. Sein Haus wurde durchsucht und auch seine Telefonate wurden abgehört. Aber auch hier fanden sich keinerlei Hinweise darauf, dass er mit dem Verschwinden zu tun hätte haben können oder was irgendwie darauf hätte hindeuten können. Bei der Polizei trafen über 1000 Hinweise ein. Manche wollen Holly gesehen haben, andere den Truck, und auch Medien und Wahrsager gaben ihre Visionen zu Protokoll. Trotz dessen, dass die Polizei sehr engagiert war, waren der Großteil der Hinweise unbrauchbar oder sogar irreführend. Ein verurteilter Sexualstraftäter, welcher in der Nähe lebte, rutschte in den Fokus. Terry Bridge hatte eine Art Beuteschema, in welches Holly sehr gut hineinpasste. Terrys Vergewaltigungsopfer waren alle schlank, blond, sehr hübsch und hatten alle blaue Augen. Also theoretisch hat Holly damit in sein Schema gepasst und hätte ein mögliches Opfer von Terry geworden sein können. Und Terry passt rein objektiv auch genau in die Beschreibung von Hollys Bruder Clint. Bei einer Art Gegenüberstellung, bei der Clint verschiedene Stimmen vorgespielt wurden, identifizierte er Terry Brits Stimme als die, welche er am Morgen des Verschwindens gehört hatte. Terry Britt bestritt den Tatvorwurf und gab als Alibi an, dass er mit seiner Frau Janet in diesem Zeitraum in einem Hausausstattungsgeschäft gewesen sei, um eine neue Badewanne zu kaufen. Janet bestätigte dies und legte auch einen Kassenbeleg vor, allerdings war dieser mit der Hand geschrieben und bei den Nachforschungen der Polizei konnte das Geschäft die Aussagen nicht belegen. Weder durch das Kassenbuch noch durch die Kameraaufnahmen. Auch Mitarbeiter des Geschäfts konnten sich nicht daran entsinnen, Terry Britt am Morgen gesehen zu haben. Nachweislich war Janet Britt zu der angegebenen Zeit jedoch auch schon auf der Arbeit und ist wegen eines Anrufs von Terry wieder nach Hause gefahren. Terrys Alibi stellte sich also als undicht heraus. Während der Befragung auf dem Revier wurde es aber noch merkwürdiger, fast sogar skurril. Denn Terry Britt beschrieb der Polizei, was der Täter in dem Moment seiner Tat gefühlt haben muss. Was der Täter für Gründe gehabt haben und warum er Holly als Spielzeug betrachtet habe. Das alles klang für die Ermittler fast so, als würde Terry seine Tat noch einmal durchleben wollen.
Ja, ich meine, wenn er das alles beschreibt, was der Täter hätte fühlen können.
Ja, das kennt man von anderen Tätern. Kennt man solche? Wir denken alle an Ted Bundy. Der hat das auch gemacht. Klingt schon sehr danach. Aber wir sind noch nicht am Ende. Daraufhin wurde das Haus durchsucht und die Telefonate abgehört. Bei der Durchsuchung fand man sehr viele Hämmer und Äxte. Die Polizei-Leichenspürhunde schlugen in und um das Haus mehrfach an, jedoch wurde nichts gefunden. Auch ein DNA-Abgleich brachte keine Übereinstimmung. Neben Terry Britt wurde auch ein weiterer Sexualstraftäter namens Victor Dinsmore in genauen Augenschein genommen. Bei ihm versuchten die Ermittler aber eine andere Taktik. So erzählten sie ihm, dass ein junger Mann namens Zach Adams ihn als Alibi angab. Die Reaktion von Dinsmore war aber anders, als die Polizei gedacht hatte, denn Dinsmore wurde sichtlich wütend und sagte der Polizei, sie sollen sich Zach Adams ganz genau anschauen. Neben dieser Aussage gab es einige Gerüchte über das Verschwinden von Holly und diese führten immer wieder zu Zach Adams. Betrachten wir also Zach Adams etwas genauer. Zachary Adams wurde als Grundschüler von Holly Bobos Mutter Karen unterrichtet. Sie wusste, dass die Adams-Brüder auf die falsche Bahn gerieten und dies wurde auch von der Mutter von Adams bestätigt. Diese sprach während der gesamten Verhandlung nicht von ihren Söhnen, sondern von den Süchtigen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Zach schon häufiger mit der Polizei und dem Gesetz in Konflikt geriet. Neben dem Besitz und Handel von Drogen, unter anderem Crystal Meth, war er wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzungen vorbestraft. Zach gab bei der Vernehmung folgendes Alibi an. Zach und seine Freundin Rebecca seien zu Hause gewesen, bis sein Bruder kam. Mit diesem machte er sich dann auf den Weg zu Shane Austin und sind dann mit diesem zur Tankstelle gefahren. An der Tankstelle haben sie dann eine Vielzahl von Polizeiautos vorbeifahren sehen. Alle von Zach angegebenen Personen bestätigten dies auch. Und auch sah man auf der Aufnahme einer Sicherheitskamera einer Apotheke den Truck vorbeifahren. Aber dennoch war die Polizei sehr kritisch und sich nicht sicher, ob man Zach Adams als tatverdächtig ausschließen könnte. Die Indizien für eine Tatbeteiligung waren der weiße Truck von Zach, die Gerüchte über die Tatbeteiligung und der gefundene Kassenzettel in der Nähe von Zach Adams Haus. Über 2 Jahre konnte die Polizei jedoch keine Beweise finden und auch alle weiteren Untersuchungen brachten keine neuen Ergebnisse. Im September 2013 wurde Dylan Adams, also Zachs Bruder, von der Polizei wegen illegalen Waffenbesitz und Weiterverkauf einer gestohlenen Waffe verhaftet. Der Staatsanwalt, welcher den Haftbefehl erließ, war zufällig auch derselbe, der in dem Fall von Holly Bobo zuständig war. Er setzte Dylan unter Druck und drohte ihm mit einer sehr langen Haftstrafe. Diese könnte er jedoch entgehen, wenn er einem Deal zustimmen würde. Der Deal beinhaltete, dass Dylan mit einem bereits pensionierten Polizisten Danny Benjamin zusammenleben müsste, er dafür aber Straffreiheit bekäme. Dylan stimmte zu. Etwa 5 Wochen nach dem Einzug bei dem Polizisten rief dieser auf dem Revier an und gab an, eine Person, welche in seinem Haus leben würde, möchte ein Geständnis machen. Dylan wurde daraufhin zur Wache gebracht und befragt. Er gab an, dass sein Bruder Zach, Shane Austin und dessen Cousin Jason Audrey und er selbst alle etwas mit dem Verschwinden von Holly Bobo zu tun hätten. Er selbst wäre an dem Morgen zu Zack gefahren, um seinen Truck zu holen. Er habe bei Zack im Wohnzimmer dann Holly auf einem Stuhl sitzen sehen und neben ihr standen Zack und Jason. Zack trug zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch Tarnkleidung und sagte zu Dylan, er habe Holly vergewaltigt und dies auch gefilmt. Im Gesamtbild war das Geständnis jedoch etwas wirr, da er sich selbst immer wieder widersprach. Laut seiner Aussage war es Zack, der Holly auch tötete. Im nächsten Augenblick war Jason der Mörder. Auch der von ihm angegebene Tatverlauf stimmte nicht ganz mit dem überein, was die Polizei bereits wusste bzw. rekonstruieren konnte. Später zog Dylan das Geständnis dann aber auch zurück. Dylan gilt als geistig behindert, weshalb die Mutter später behauptete, dass die Art der Befragung, die Dauer und auch, dass er gequält worden sei, ausschlaggebend für dieses falsche Geständnis war. Man habe ihm gesagt, was er sagen soll. Im Februar 2014 wurde dann das Haus von Zack Adams durchsucht und auch seine Telefonate abgehört. Bei einer Abfrage seiner Mobildaten wurde ersichtlich, dass alle vier Männer, also Zack, Dylan Adams, Jason Audrey und Shane Austin, am Morgen des Verschwindens außergewöhnlich viel Kontakt miteinander hatten. In der Folge davon sahen sich die Ermittler Shane Austin genauer an. Sie waren sich sicher, dass Shane als tatbeteiligt Zack geholfen hatte, Hollys Leiche verschwinden zu lassen. Im Laufe der Befragung wurde Shane von der Staatsanwaltschaft dann ein Deal angeboten. Dieser besagte, er bekäme absolute Straffreiheit, wenn er die Ermittler zu Hollys Überresten führen würde, denn diese hatte man zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gefunden. Shane stimmte zu und gab auch eine Tatbeteiligung zu. Am 5. März 2014, Zack Adams wird wegen Entführung, Vergewaltigung und dem Mordes ersten Grades an Holly Bobo angeklagt. Diese Anklage ist für die Familie Bobo ein herber Schlag ins Gesicht, denn die sind bis zuletzt davon ausgegangen und hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, Holly noch lebend zu finden. Sie suchten in der gesamten Stadt, in der Umgebung, durchsuchten jedes leerstehende Haus und befragten die Leute, ob sie Holly gesehen haben. Die Hoffnung auf eine Heimkehr Hollys wollten sie nie aufgeben, bis zu diesem Tag. Am 27. März 2014 nimmt die Staatsanwaltschaft den Deal mit Shane Austin wieder zurück. Die Begründung dafür ist, dass Shane gelogen hat und sich nicht an die Abmachung gehalten habe. Er hat keinerlei Hinweise erbracht und auch Hollys Leiche wurde noch immer nicht gefunden. Am 1. April versucht Shanes Anwalt dann eine gerichtliche Verfügung zu erwirken, dass sein Mandant nicht wegen Mordes an Holly Bobo angeklagt werden kann. 29 Tage später wird Jason Audrey ebenfalls des Mordes angeklagt, da Dylan Adams auch ihn in seinem Geständnis benannte. Im Juli 2014 wurden dann auch die Brüder Jeffrey und Mark Percy festgenommen. Eine ehemalige Mitbewohnerin von Jeffrey hatte bei der Polizei angegeben, dass er ihr ein Handyvideo zeigte, auf dem zu sehen war, dass Zack Adams die an einem Stuhl gefesselte und weinende Holly sexuell belästigte. Mark Percy soll derjenige gewesen sein, der dies gefilmt hatte. Beide Brüder bestritten alle Vorwürfe und behaupteten, Holly Bobo weder gesehen noch gekannt zu haben. Auch sie haben niemals so ein solches Video gesehen oder besessen, geschweige denn gefilmt. Mangels Beweise wurden die Brüder später dann auch wieder freigelassen. Die Polizei hatte akribisch nach diesem Video gesucht, aber bis heute keines gefunden. In einem Wald im Norden Dakota Countys, etwa 32 Kilometer vom Wohnort der Bobos entfernt, waren am 7. September 2014 zwei Ginseng-Pflanzensammler unterwegs und einer der Männer sagt, er entdeckte auf dem Weg zu einer solchen Pflanze einen Eimer im Wald, der verkehrt rumstand. Er näherte sich diesem und drehte den Eimer um. Und weiter sagte er dann, eine innere Stimme habe ihm gesagt, er solle sich umdrehen, was er dann auch tat, und erblickte dabei verteilt auf dem Waldboden mehrere Knochen. Ihm soll sofort klar gewesen sein, dass diese Knochen die Überreste von Holly Bobo sind. Er rief seinen Kollegen zu sich, welcher dann auch sofort die Polizei verständigte. Gefunden worden an diesem Tag ein Schädel mit einer Schussverletzung am Hinterkopf, 7 Rippen, einige Zähne, ein Schulterblatt, eine Handtasche, ein Portemonnaie, Hollys Ausweis, ihre Autoschlüssel und der Ring, den sie von ihrem Freund Drew geschenkt bekommen hatte. Spätere Untersuchungen ergaben, was wir zu diesem Zeitpunkt jetzt auch schon ahnen, es sind die sterblichen Überreste von Holly Bobo. Da ihre Knochen aber nicht mehr vollständig waren, konnte keine zweifelsfreie Todesursache festgestellt werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Schussverletzung zum Tod führte. 10 Tage später wurde nun auch Dylan für den Mord an Holly angeklagt. Am 25. Februar 2015 fand man in einem Hotelzimmer in Florida Shane Austin. Er hatte sich augenscheinlich selbst erhängt. Infolgedessen machte Shanes Anwalt die Staatsanwaltschaft und die leitenden Ermittler für den Suizid verantwortlich. Die Ermittlungen gegen Shane Austin seien zu einer Hexenjagd geworden. Laut dem Anwalt gäbe es lediglich Indizien und keinerlei Beweise für eine Tatbeteiligung und auch die Anklage bestünde lediglich auf Gerüchten. Und damit hatte der Anwalt recht. Der komplette Prozess gegen Zack Adams war ein reiner Indizienprozess. Es gab keine forensischen oder handfesten Beweise. Am 4. Verhandlungstag rief die Staatsanwaltschaft dann Jason Audrey in den Zeugenstand. Dieser erzählte dann aber eine ganz eigene Version der Geschehnisse. Er erzählt wie folgt. Er habe am 13. April vermehrt versucht, Zack Adams anzurufen, um einen Ort für die Drogenübergabe auszumachen, erreichte ihn aber nicht. Später habe Zack dann zurückgerufen und ihm mitgeteilt, dass er bei Shane zu Hause sei und sie sich dort treffen können. Als Jason am Haus von Shane angekommen ist, soll dieser vor dem Haus in einer großen Blechtonne etwas verbrannt haben. Er soll eine Waffe an der Seite hängen gehabt haben und immer wieder gerufen, verschwindet von hier, verschwindet jetzt. Zack soll an seinem Truck und Dylan in der Haustür gestanden haben. Jason stieg aus dem Auto, kaufte die Drogen und setzte sich wieder zurück in sein Auto, um die Drogen zu konsumieren. Nach einigen Minuten sei er dann wieder ausgestiegen und Zack soll ihm gesagt haben, er bräuchte Hilfe bei etwas. Jason ging davon aus, es ginge um das Kochen von Meth, sah dann aber auf der Ladefläche vom Truck eine in einer Decke eingewickelte Person. Zack sagte ihm dann, er brauche Hilfe, dabei eine Leiche verschwinden zu lassen. Und Jason dachte, es handelte sich bei der Person um einen Mann namens Jojo. Dieser hätte bei Zack Schulden und nach mehreren Auseinandersetzungen habe Zack mehrfach angekündigt, Jojo umbringen zu wollen. Zack soll dann daraufhin den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, das ist Holly Bobo. Jason sagte dann im Gerichtssaal, er habe Holly Bobos Gesicht nicht gesehen und kannte sie auch vorher gar nicht. Im Gericht sprach er davon, dass es für ihn kein Problem darstellte, eine Leiche verschwinden zu lassen, und erzählte so dann weiter. Er und Zack stiegen ins Auto und fuhren los. Auf halber Strecke etwa fiel ihm dann ein, dass sie gar keine Schaufel oder Spitzhacke hatten, um ein Loch zu graben, in dem sie hätten Holly versenken können. Also schlug er vor, Holly unterhalb der Interstate 40 Bridge im Tennessee River auszuweiden und dann in den Fluss zu werfen. Das Ausweiden sollte den Sinn gehabt haben, dass dann keine Verwesungsgase im Körper entstehen können und Holly deshalb auch nicht so schnell wieder auftauchen würde. An der Stelle angekommen, zogen sie Holly vom Truck und legten sie auf den Boden. In dem Moment glaubte Jason aber, dass sich ein Fuß von Holly bewegt und er ein ängstliches Stöhnen gehört hätte. Er soll wortwörtlich gesagt haben, this fucking bitch is still alive. Also auf Deutsch, die verdammte Schlampe ist noch am Leben. Weiter sagt er, Zack ist zurück zum Truck und hat eine Waffe geholt. Zack hat dann auf den in der Decke eingewickelten Kopf geschossen, während Jason Ausschau gehalten hatte, dass niemand etwas von dem Schuss mitbekommt. Doch dann haben sie ein Boot auf dem Fluss gehört und Panik bekommen. Sie luden Holly also dann wieder schnell auf den Truck und fuhren davon. Jason sagt, dass er die ganze Zeit noch unter Drogeneinfluss stand und der Knall von dem Schuss ihm irgendwie wachgerüttelt habe. In dem Moment habe er erst realisiert, was genau da gerade passiert ist. Er hat Angst bekommen und hat zu Zack gesagt, dass er ihn absetzen sollte und soll alleine weiterfahren. Zack erzählte, dass er es eigentlich gar nicht auf Holly abgesehen habe. Er soll durch Hollys Cousine Natalie Bobo erst von ihr erfahren haben. Natalie soll bei Zack Drogen gekauft haben. Um diese zu finanzieren, habe sie sich auch für ihn prostituiert. Natalie hatte dann die Idee, sie und Zack zusammen mit Holly könnten doch ein Dreier haben und habe Zack Bilder von Holly gezeigt. Am Morgen des 13. April 2011 soll er und die anderen Männer zu Hollys Bruder Clint gefahren sein, um diesen zu zeigen, wie er Crystal Meth kochen kann. Holly habe das mitbekommen und soll geschrien haben und hysterisch geworden sein, weswegen sie sie dann auch mitgenommen haben. Später an dem Morgen soll Jason sich nochmal mit Zack und Shane getroffen haben, eigentlich wegen des Drogendeals. Habe dann aber gehört, wie sie sich gestritten haben sollen. Shane habe Zack Vorwürfe gemacht, dass er Holly nicht hätte umbringen müssen. Zack aber habe darauf geantwortet, dass Shane genauso schuldig sei wie er. Schließlich hätte er Holly auch vergewaltigt. Dieser Streit soll weiterhin dann so ausgeartet sein, dass Shane und Zack sich sogar geprügelt haben sollen. Außerdem habe Zack behauptet, dass er Hollys Leiche unter der Kelly Bridge habe liegen lassen, was offensichtlich nicht so stimmt, denn die Überreste von Holly wurden, wie wir wissen, ganz woanders gefunden. Außerdem gab Jason an, dass Zack ihn darum gebeten habe, seinen Bruder Dylan aus dem Weg zu räumen, denn der wäre eine Gefahr mit dem Wissen über Hollys Tod und könne seinen Mund nicht halten. Dies bestätigte Zacks vorherige Aussage, dass dieser sich mit seinem Bruder getroffen hatte, um diesen umzubringen. Da aber ein paar Freunde von Dylan auf sie getroffen waren, kam es schlussendlich deshalb auch nicht zum Mord. Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft rund um die Aussage von Jason Audrey aufgebaut, womit diese Aussage maßgeblich für den Verlauf der Verhandlung war. Sie gingen davon aus, dass Holly von Shane Austin in den Wald geführt wurde, denn dieser passte am ehesten zu der Beschreibung, welche Hollys Bruder Clint abgab. Sie soll also von Shane in den Wald geführt und von dort aus in die Scheune von Shanes Großmutter gebracht worden sein, dort vergewaltigt und anschließend zu Shane nach Hause gebracht worden, was die Aussage von Jason am nächsten kam. Die Aussage von Zack Adams Ex-Freundin Rebecca war sehr belastend für ihn. Rebecca erzählte vor Gericht, dass sie ein paar Tage nach Hollys Verschwinden bei ihm zu Hause war und gerade kochte, während im Fernsehen ein Bericht zu dem Fall lief. Shane hatte während dem Bericht angefangen zu lachen und Zack hätte in diesem Bezug darauf gesagt, "They'll never be able to find her." Also, sie werden sie niemals finden. Weitere Tage später war sie mit Zack zu einer Party seines Freundes John Mitchell eingeladen und John und Zack hätten über Hollys Verschwinden Scherze und Witze gerissen und gesagt, er habe im Transporter alles bereit, um Hollys Überreste endgültig verschwinden zu lassen. Die Männer haben dann aber zu Rebecca gesagt, es sei nur ein Test gewesen, sie wollten wissen, ob sie die Polizei rufen würde. Ausschlaggebend für Rebeccas Aussage gegen Zack war dann aber wohl die Situation einige Monate später. Rebecca wollte sich von Zack trennen und dieser habe ihr daraufhin gedroht, wenn sie sich trennen würde, dann würde er sie fesseln und genau wie bei Holly dafür sorgen, dass niemand sie jemals finden könnte. Die Verteidiger versuchten, diese Aussage als Lüge darzustellen und bezogen sich auf das Verhalten von Rebecca während der Aussage. Rebecca schien verwirrt, manche Fragen verstand sie offensichtlich nicht richtig oder beantwortete diese schon, obwohl die Fragen noch nicht ausformuliert waren. Auch wurde kritisiert, dass wenn Zack ihr wirklich gedroht hätte, was damit ja einem Geständnis gleich kam, warum sie dann erst so viel später zur Polizei ging und sich dort äußerte. Es gibt jedoch weitere Aussagen, die davon berichten, dass Zack weiteren Menschen gedroht haben soll, das Gleiche mit ihnen zu machen. Unter anderem auch seinem Bruder Dylan, nachdem dieser verhaftet worden war. Er soll gesagt haben, wenn er aussage, was passiert ist, würde Zack ihn in ein Loch neben Holly verscharren. Neben diesen Zeugenaussagen hatte die Staatsanwaltschaft auch eine Waffe als potenzielle Tatwaffe aufgeführt. Das war die Waffe, welche von Zack und Dylan an Victor Dinsmore gegen Drogen verkauft worden war. Die Waffe wurde schlussendlich in einem Entwässerungskanal gefunden und da die Waffe dort aber unter Wasser lag, waren keine Fingerabdrücke mehr zu sichern und auch eine zweifelsfreie Feststellung, ob es sich um die tatsächliche Mordwaffe handelt, war nicht mehr möglich. Hollys Familie wurde ebenfalls in der Verhandlung in den Zeugenstand gerufen. Clint Bobo erzählte noch einmal alles, was passiert war, warum er wie reagierte, nicht einschritt und was ihm durch den Kopf ging. Karen Bobo sollte die Fundsachen identifizieren und wurde dazu entsprechend befragt. Während der Befragung brach sie jedoch zusammen und musste ärztlich betreut werden, da sie kurzzeitig nicht mehr ansprechbar war. Die Verteidiger stellten sofort einen Antrag auf eine Neuverhandlung, da Karens Ohnmacht vor den Augen der Jury passierte und die Verteidigung nun befürchtete, dass die Jury dadurch beeinflusst werden würde in ihrer Entscheidung. Der Richter aber lehnte diesen Antrag ab. Er begründete dies damit, dass die Ohnmacht nicht gespielt und damit auch nicht geplant war. Es handelte sich um einen tatsächlichen medizinischen Notfall. Da es Karen dann aber später wieder besser ging, konnte die Verhandlung weiter fortgeführt werden. Zacks Verteidigung beharrte auf die Unschuld ihres Mandanten und auch darauf, dass Shanes Geständnis unter Druck und Zwang entstand und damit nicht der Wahrheit entsprach. Ein wichtiger Punkt in der Verteidigung war, dass die Handy-Ping-Ortung von allen vier Männern nicht im Ansatz in der Nähe von Hollys Handy-Pings waren und damit wahrscheinlich auch nicht am selben Ort. Ein weiterer war der, dass die Beschreibung von Clint nicht mit den vier Männern übereinstimmte, denn entweder waren sie zu groß, zu klein oder zu dünn. Shane Austin war der Beschreibung zwar am nächsten gekommen, jedoch hatte Clint gesagt, dass der Mann dunkle, lange Haare gehabt habe. Shane Austin hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings kurze, rote Haare. Und auch der Handabdruck, welcher auf Ollies Auto gefunden wurde, wurde mit den Händen der vier Männer abgeglichen und alle vier konnten zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Dennoch gab es eine Person, welche nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte und dieser war Terry Britt. Einer der Ermittler sagte in dem Fall für die Seite der Verteidiger aus und gab an, dass das vermeintliche Alibi von Terry Britt, also der Kauf der Badewanne, welcher nicht belegt werden konnte, aus seiner Sicht völliger Blödsinn und so ganz sicher nicht stattgefunden haben konnte. Auch passte Terry Britt am besten auf die Beschreibung von Clint. Die Tonaufnahmen entsprachen Terry am ehesten und auch soll Terry sich zwischen dem Verschwinden von Holly und der ersten Befragung durch die Polizei die Haare deutlich kürzer geschnitten haben. In der Aussage von Jason Audrey wurde immer wieder der weiße Truck erwähnt, mit welchem Zack Adams rumgefahren sein soll. Zack und Dylans Opa, Dick Adams, gab jedoch an, dass dieser zu diesem Zeitraum keinen Zugang zu dem Truck hatte, denn dieser gehörte Dick Adams. Zack Adams wurde am 22. September 2017 wegen der Entführung, Vergewaltigung und Mord ersten Grades von der Jury für schuldig gesprochen. Am 23. September, also einen Tag später, bekam Zack dann sein Strafmaß. Zack Adams wurde zu lebenslänglich im Gefängnis ohne die Möglichkeit auf Bewährung wegen des Mordes verurteilt. Zu weiteren 25 Jahren für die Entführung und noch einmal weitere 25 Jahre für die Vergewaltigung. Am 18. Januar 2018 bekannte sich Dylan Adams für die Entführung und Beihilfe zum Mord für schuldig. Dylan wurde für die Entführung 15 Jahre und für die Beihilfe zum Mord zu 35 Jahren Haft verurteilt. Seine Haft verläuft zugleich, so dass die 15 Jahre parallel zu den 35 Jahren verlaufen und er somit nach 35 Jahren aus der Haft entlassen werden würde. Jason Autry saß bis vor kurzem noch in Haft, aber wegen einer anderen Straftat. Allerdings wurde er bis heute noch nicht entlassen und so sitzt er nach wie vor im Gefängnis und wartet darauf, dass er nun angeklagt wird oder auch nicht. Und falls er doch angeklagt wird, ob er einen Deal bekommt oder eben nicht. Das steht noch aus, denn Zack Adams möchte in Berufung gehen. Seine Anwältin hatte dies eigentlich schon direkt nach der Verurteilung angekündigt, aber die Vorbereitung hat wohl insgesamt mehr Zeit in Anspruch genommen als vorher erwartet. Die Kritik zu diesem Fall jedoch ist bis heute nicht weniger geworden. Denn die Art und Weise, wie ermittelt wurde und später auch verhandelt und verurteilt wurde, sorgt bis heute für große Zweifel an der Richtigkeit des Verfahrens. Mein Fazit dazu, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist, ob die Verteidiger, die Verurteilung so richtig war oder ob es doch Terry Britt war. I don't know. Aber ich weiß, dass Holly, eine herzensgute Seele und bildhübsche junge Frau, viel zu früh aus dem Leben gerissen und aus dieser Welt gerissen wurde. Insofern, mich hat dieser Fall sehr traurig gestimmt. Ich habe ganz, ganz viele Fragen über meinem Kopf. Und liebe Lisa, jetzt möchte ich wissen, wie siehst du das?
Ja, was für ein super verwirrender Fall. Am traurigsten finde ich es halt meistens für die Familie, weil die hat ja auch keinen Abschluss dann. Wenn halt um die Verurteilung von dem Zack halt jetzt noch so ein großer Wirbel ist und auch nicht klar ist, ob er es überhaupt war oder ob es dieser Terry war, das ist halt für die Familie auch einfach furchtbar.
Ja. Also man muss halt dazu sagen, ihre Cousine ist Country-Sängerin und dort drüben auch wohl sehr, sehr erfolgreich. Und die hat ein Lied für Holly geschrieben. Das werde ich dann auch entsprechend verlinken. Das könnt ihr euch mal anhören. Also ich habe es mir angehört. Das Lied heißt Better Place. Und ich finde es sehr, sehr traurig, wenn ihr euch das direkt im Anschluss nach diesem Fall anhört, das Lied. Und ihr habt diesen Fall noch so im Kopf. Also mir sind ein paar Tränen in die Augen gestiegen, weil das wirklich harter Tobak ist. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Ich verlinke es drunter.
Ja, mach das gerne.
Ja, aber kommen wir mal zu den Verdächtigen. Was denkst du? Ist Zack Adams zu Recht verurteilt worden?
Also ich meine, es gab ja schon einige Zeugenaussagen dazu, ne? Und bei dem Terry hat ja eigentlich nur für ihn gesprochen, dass sie ins Beuteschema gepasst hat und dass sein Alibi halt ja jetzt ein bisschen Mist war.
Ja, und dass sein Handabdruck auf dem Auto ihm zuzuordnen war und dass er vorher lange Haare hatte, dann plötzlich nicht mehr und dass er von der Statur her genau dorthin passt. Was die anderen eher so semi gepasst haben, war ja nur der Shane, der so am nächsten der Beschreibung kam. Das stimmt.
Aber so viele haben ja auch gegen Zack ausgesagt oder haben gesagt, dass sie gesehen haben, wie er eine Leiche transportiert hat und sowas alles. Ich meine, das denkst du dir ja auch nicht aus.
Ist richtig.
Ja, schwierig.
Ich finde es auch super, super schwierig. Deswegen bin ich gespannt darauf, wie unsere Zuhörer das sehen. Ich hoffe, sie werden uns das natürlich auch schreiben. Also ihr könnt uns wieder schreiben. Wir lesen das. Ja, insgesamt, ich bin auf unsere Zuhörerreaktionen sehr, sehr gespannt.
Auf jeden Fall ein sehr spannender Fall, den du dir da ausgesucht hast. Und auch noch gar nicht so alt, also relativ aktuell.
Ist richtig, genau. Also, wie gesagt, also ich habe ein bisschen im Unterholz danach gesucht, als solches. Nicht, weil ich wusste, dass es den Fall gibt, sondern weil ich einen Fall gesucht habe, der noch gar nicht so oft auf Spotify ist oder bei iTunes. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe den auf Spotify, habe ich den einmal gefunden in Englisch, aber nicht in Deutsch. Das heißt, bin dann da auf was gestoßen, wo ich mir dachte, yo, das gibt's da nicht so oft. Das haben unsere Zuhörer definitiv noch nicht woanders irgendwie 5-mal gehört. Den nimmst du. Dass der am Ende so überdimensional geworden ist. Und ich habe ja wirklich mehrere Wochen an diesem Fall geschrieben. Das war Wahnsinn, weil der so verwirrend und konfus war stellenweise. Und dann doch wieder so zeitversetzt und gedreht. Also das war schon hart.
Aber sehr guter Fall, Kathi, sehr guter Fall.
Dankeschön. Ja, also in dem Sinne würde ich jetzt auch gar nicht weiter Ewigkeiten lange drum rum. Ich habe euch hier sehr lange zugetextet. Würde ich so jetzt behaupten. Deswegen lehne ich mich jetzt zurück. Ich hoffe, Lisa hat unsere E-Mail-Adresse im Kopf. Hat sie nicht. Hast du?
spiegelverkehrt@gmail.com.
Yay!
Ich hab's zum ersten Mal richtig gesagt, oder?
Ja! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Ja, also, in dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal. Ich bin raus. Schreibt uns Instagram, E-Mail, folgt uns. Überall, wo ihr uns folgen könnt.
Genau, wo immer ihr könnt.
Gebt uns Sterne, lasst uns Bewertungen da. Whatever. Schenkt uns Küsschen und Herzchen. Wir mögen euch. Wir haben euch lieb. Ich bin raus. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Hilfe, Hilfe. Warum? 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 Spiegelverkehrt.